Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Willkommen zum Info auf Radio Bern vom Dienstag, dem 8. April 2014. Die Themen von heute. Synergien nutzen kann mehr Ausbeutung von Arbeitskräften bedeuten. Kritik an der Fusion der größten Zementkonzerne Holcim und Lafarge. Historische Präsidentschaftswahl in Afghanistan. Hohe Wahlbeteiligung trotz gespannter Sicherheitslage. Und...
Can you imagine 21st century in Europe, in Hungary, there is a party got 20% of the votes which would like to castrate gypsies and Jews, for example, and homosexuals. It is really nonsense. I can't believe that happens in my country.
Können Sie sich vorstellen, im 21. Jahrhundert in Ungarn, da gibt's eine Partei, die 20% der Wählerstimmen gewinnt und die Roma, Juden und Homosexuelle kastrieren will. Der Journalist Zabi Tott zu den Parlamentswahlen in Ungarn. Am Mikrofon begrüßt Karin Bachmann.
95,6. Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Totally unsexy. Die Modekette Tallywhale erhält den Tieflohnkaktus. Mit diesem Schmähpreis wollen Gewerkschaften auf besonders krasse Fälle von tiefen Löhnen aufmerksam machen. Angestellte von Tallywhale erhalten laut dem Gewerkschaftsbund immer noch Löhne von teils deutlich unter 4'000 Franken pro Monat, also weniger als 22 Franken pro Stunde. Wobei die Besitzer des Modeunternehmens gemäss der Zeitung Bilanz über ein Vermögen von 250 bis 300 Millionen Franken verfügen. Um auf dieses Missverhältnis und die Tieflöhne aufmerksam zu machen, überreichen die Gewerkschaft Unia und der Schweizerische Gewerkschaftsbund heute erstmals den Tieflohnkaktus der Woche an Tallywhale. Dieser wird nun jede Woche vergeben. Mit der Aktion Tieflohnskandal der Woche wollen die Gewerkschaften für ein Ja zu ihrer Mindestlohninitiative werben. Darüber stimmt das Schweizer Stimmvolk am 18. Mai ab. Nach dem Tod vom zweiten Bärenjungen hagelt es Kritik von Tierschutzorganisationen. Die Organisation Vier Pfoten bemängelt, dass der Tierpark bewusst das Risiko einging, dass die Jungtiere vom Vater getötet werden. Im Fall Dell Hölzli hätte der Zoo das Männchen nicht im Gehege belassen dürfen. Wenn dies aus Platzgründen nicht möglich war, hätte der Zoo keinen Nachwuchs zulassen dürfen, schreibt die Tierschutzorganisation in ihrem Kommuniqué heute. Der Berner Tierpark argumentierte, dass das Austragen und Aufziehen von Jungtieren ein wesentlicher Bestandteil des natürlichen Verhaltens sei und daher stattfinden müsse. Offenbar will der Tierpark aber nach den jüngsten Vorfällen die Zucht dauerhaft einstellen und den Bärenvater Mischa sterilisieren. In der Ukraine erklären Aktivisten die Stadt Donezk für unabhängig. In der Nacht auf heute Dienstag haben prorussische Gruppen mehrere Regierungsgebäude in großen Städten im Osten der Ukraine besetzt. Nun hat die ukrainische Regierung Spezialeinheiten in den Osten des Landes geschickt und prorussische Aktivisten festgenommen. Gleichzeitig vereinbaren die Außenminister der USA und Russland einen neuen Anlauf für eine diplomatische Lösung der Krise. Die USA sind überzeugt, Russland will die Ukraine destabilisieren. Noch zum Wetter. Morgen Mittwoch scheint den ganzen Tag die Sonne bei Temperaturen bei bis zu 17 Grad. Auch am Donnerstag bleibt es frühlingshaft warm bei bis zu 20 Grad und die Sonne scheint weiterhin ohne Unterbruch, außer in der Nacht.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
In einem Jahr soll aus dem größten und zweitgrößten Zementproduzenten ein neuer gemeinsamer Konzern entstehen. Die Nummer 1, die Schweizer Holcim, will mit der Nummer 2, der französischen Lafarge, fusionieren. 40 Milliarden Franken Umsatz erzielen die beiden Zementriesen heute zusammengerechnet weltweit. Die Menschenrechtsorganisation Multiwatch beobachtet den Schweizer Zementkonzern Holcim seit mehreren Jahren. Vor zwei Jahren veröffentlichte sie ein Buch, Darin zeigt Multivac unter anderem auf, wie Holcim in Indien auf sogenannte Leiharbeiter setzt. Das heißt, Holcim vergibt viel Arbeit an temporäre Angestellte. Diese haben aber nur wenig Rechte. Holcim umgeht so das strenge, von Gewerkschaften kontrollierte Arbeitsrecht. Michael Spahr hat mit dem Mitverfasser des Holcim-kritischen Buches, Stefan Tschirn, gesprochen und wollte wissen, gibt es auch kritische Berichte zu Lafarge?
Wir kennen Lafarge auch noch nicht so gut. Wir haben Holcim ja seit jetzt mehreren Jahren beobachtet bezüglich der Verletzung von Gewerkschaftsrechten, von Umweltproblemen. Wir sind uns bewusst, dass Lafarge in diesem Anliegen nicht besser ist, aber Holcim auch kein Einzelfall eben. Also das wird sich sicher noch akzentuieren, die Auswirkungen, die dann ein so großer Konzern auf die Leute vor Ort und auf die Arbeiter hat. Von dem her ist auch Lafarge da nicht besser, eben was der Umgang mit seinen Arbeitern, gerade auch die Auslagerung von Arbeit an Subunternehmen betrifft. Ein Argument, das Holcim und Lafarge ja gebracht haben, ist eben die Nutzung von Synergien, gerade auch in Ländern, wo sie beide aktiv sind. Und wenn man das kennt, die Synergien, das bedeutet ja meistens Einsparungen. Und diese Einsparungen, da gehen wir davon aus, das wird auf dem Rücken der Arbeiter, der Arbeiterinnen passieren.
Der Hauptsitz dieses Megakonzerns soll dann in der Schweiz sein. Das ist sicher für die Anleger interessant, weil dann wegen kleinen Steuern große Gewinne anfallen. Auf der anderen Seite untersteht das Unternehmen dann auch schweizerischem Recht. Ist das nicht auch eine Chance für die Sache der Menschenrechte?
Ja, es ist sicher möglich, den Konzern weiterhin jetzt von uns aus gut zu beobachten oder aus der Schweiz ihn gut zu beobachten. Jetzt von der Reglementierung her in der Schweiz, die ist ja nicht speziell eng oder speziell strikt. Also ich denke, von der rechtlichen Situation her sind in der Schweiz diesem Konzern nicht engere Fesseln angelegt, als wenn er beispielsweise in Frankreich seinen Sitz hätte.
Wie hat Holcim auf Ihre Kritik reagiert und denken Sie, dass dieser große Konzern es dann noch weniger nötig hat, auf Kritik von einer Organisation wie Multivac zu reagieren in der Zukunft?
Wir haben ja unser Buch vor 2 Jahren an der 100. Generalversammlung überreicht, dem Verwaltungsratspräsidenten von Holcim, der ja auch jetzt noch kurz vor seinem Absprung aber steht. Und er hat sich ja damals sehr aufgeregt über unser Geschenk zu ihrem 100-jährigen Jubiläum. Ich denke, in der schweizerischen Öffentlichkeit wird diese Kritik wahrscheinlich schon noch auch ankommen. Auf der anderen Seite ist natürlich das Größenverhältnis noch einmal unausgewogener. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der neue Konzern sich, also wie weniger als Schweizer Konzern in der Öffentlichkeit steht, obwohl natürlich der Sitz nach wie vor hier in der Schweiz ist.
Soweit die Einschätzungen von Stefan Tschirn von der Menschenrechtsorganisation Multivac. Hintergründe zum Zementgiganten Holcim gibt es unter anderem auf der Webseite www.multivac.ch.
95,6 Rabe Info.
Es war ein starkes und wichtiges Zeichen für die Zukunft Afghanistans, die Präsidentschaftswahl vom Wochenende. Trotz Angst vor Anschlägen der islamistischen Taliban strömte die afghanische Bevölkerung an die Urnen. Trotz 23 Toten und Unregelmäßigkeiten wurden die Wahlen in der nationalen und internationalen Presse hoch gelobt. Und genauso schätzt dies auch Nick Miszczak ein im Gespräch mit Wilmar Rall. Der Doktorand aus Bern verbrachte 4 Jahre in der afghanischen Hauptstadt Kabul. Von 2007 bis 2011 arbeitete er dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter der afghanischen Nichtregierungsorganisation TLO. Was ihn überraschte, war vor allem die sehr hohe Wahlbeteiligung.
Ich denke, die hohe Wahlbeteiligung ist insbesondere deshalb auch erstaunlich, weil die Taliban ja schon auch in den letzten Wochen verschiedene Anschläge in Kabul durchgeführt haben. Und sie haben auch am Vorabend der Wahl eigentlich angekündigt, dass sie die Wahllokale angreifen werden, um dadurch auch Druck auf die Wählenden zu machen, also eben nicht abstimmen zu gehen. Und dies hat dann offensichtlich nicht funktioniert oder auf jeden Fall nicht in dem Maße, glaube ich, wie sie sich das erwünscht haben, also die Taliban.
Zwar seien viele Wählende an der Stimmabgabe gehindert worden, vor allem in ländlichen Gegenden, wo die Taliban stark verankert ist, meint Nick Miszczak. Trotzdem konnten 7 von 12 Millionen, also weit über die Hälfte der Wahlberechtigten, ihre Stimme abgeben. Die afghanische Bevölkerung sei jung, 60% seien unter 25 Jahre alt.
Das, was man hört, also von Leuten vor Ort, ist auch, dass die Wählenden selbst eigentlich die Rolle der Wahlbeobachter stark selbst in die Hand genommen haben. Das heißt, sie haben via Social Media, also Facebook und Twitter, sofort über Unregelmäßigkeiten in den Wahllokalen, also diese publik gemacht. Ich denke, das ist schon eine wesentliche Verbesserung gegenüber den letzten Präsidentschaftswahlen von 2009.
Die letzten Präsidentschaftswahlen von 2009 waren von massivem Wahlbetrug, Unregelmäßigkeiten und Gewalt überschattet. Damals versuchten die internationalen und afghanischen Sicherheitskräfte mit allen Mitteln, ihre Favoriten durchzubringen. Das sei jetzt anders, meint Nick Miszczak.
Die Erwartungen vieler Afghaninnen und Afghanen und auch internationaler Beobachter wurden im positiven Sinne übertroffen. Nun gilt es aber, diesen Erfolg auch in den kommenden Wochen, wenn die Wahlzettel dann effektiv ausgezählt werden und in einem möglichen zweiten Wahlgang, das könnte ja auch noch anstehen, dieser Ablauf der Wahl weitergeführt wird und sichergestellt wird.
Weil der Gewinner das absolute Mehr erreichen muss, rechne man in Afghanistan mit einer Stichwahl. Von den insgesamt 8 Bewerbern hätten 3 reelle Chancen, die Nachfolge vom langjährigen Präsidenten Hamid Karzai anzutreten. Wer auch immer das Rennen macht, der neue Präsident muss eine Reihe riesiger Herausforderungen bewältigen.
Insbesondere 2. Das erste ist sicher mögliche Friedensverhandlungen mit den Taliban. Man muss trotz des Optimismus über diesen ersten Wahlgang nicht vergessen, dass weite Teile der afghanischen Bevölkerung unzufrieden sind und die Taliban in bestimmten Bevölkerungsgruppen eine Legitimität genießen. Das heißt, sie müssen eigentlich in eine politische Lösung eingebunden werden, falls es zu einem dauerhaften Frieden in Afghanistan kommen soll. Die zweite große Herausforderung ist wirtschaftlicher Natur. Wie gesagt, ein Großteil der afghanischen Bevölkerung ist jung. Es sind Leute, die Arbeitsstellen suchen. Und im jetzigen Moment ist Afghanistans Wirtschaft zu einem sehr, sehr großen Teil abhängig von ausländischer Hilfe.
Zu oberst auf der Traktantenliste steht das bilaterale Sicherheitsabkommen mit den USA. Das Abkommen regelt die internationale militärische Präsenz in Afghanistan nach 2014. Die USA haben bereits klargestellt, dass sie ohne dieses Abkommen sämtliche Truppen abziehen und die Entwicklungsgelder einstellen werden. Trotzdem hat sich Präsident Hamid Karzai bis heute geweigert, das Abkommen zu unterzeichnen. Viele AfghanInnen aber fürchten sich davor, wenn sämtliche internationalen Truppen abziehen, so Nick Miszczak, auch wenn, gerade die Wahlen vom Wochenende gezeigt hätten, die afghanischen Sicherheitskräfte sind in der Lage, die Sicherheit in Afghanistan zu gewährleisten.
Diese Wahlen stellen eigentlich einen Test auch dar für die afghanischen Sicherheitskräfte, sei es Polizei und Militär. Über 300.000 Polizisten und Militärs waren mobilisiert worden, um diese Wahl zu garantieren. Das heißt, dass die Sicherheit, die gewährleistet werden konnte, auch indirekt als Erfolg für die afghanischen Sicherheitskräfte interpretiert wird.
Wer Afghanistan in Zukunft regieren wird, ist noch offen. Mit ersten Hochrechnungen wird frühestens Ende April gerechnet. Das offizielle Ergebnis soll Mitte Mai feststehen.
Rabe Info 95,6.
In Ungarn bleibt die Fidesz-Partei am Ruder. Die rechtskonservative Partei vom amtierenden autoritären Regierungschef Viktor Orbán Pan erhält knapp 2/3 der Sitze im Parlament. Und das, obwohl ihr Wähleranteil geschrumpft ist. Die eigentliche Gewinnerin der ungarischen Parlamentswahlen ist die rechtsextreme Jobbik-Partei. Sie gewann über 20%, über ein Fünftel der Stimmen. Wie ist sowas möglich und was heißt das für die kommenden 4 Jahre? Wilma Rall hat nachgefragt.
44% der Stimmen ergibt 2/3 der Parlamentssitze. Rein rechnerisch mutet dieses Ergebnis etwas merkwürdig an und doch hat die regierende rechtskonservative Fidesz-Partei nun die absolute Mehrheit im ungarischen Parlament. Wie sowas möglich ist, erklärt Szabi Tóth, Journalist in Budapest.
They lost 660,000 voters since the last election, but because they changed the election system.
Die Fidesz hat 660,000 Stimmen verloren im Vergleich zu den letzten Wahlen vor 4 Jahren. Trotzdem haben sie nun 2/3 der Parlamentssitze. Erstens, weil sie das Wahlsystem zu ihren Gunsten geändert haben. Zweitens sind in den letzten paar Monaten quasi aus dem Nichts Dutzende neue Parteien entstanden. Die allermeisten hatten weder ein Parteiprogramm noch bekannte Köpfe. Was sie hatten, war sehr viel Geld von der Regierung. Ihr Zweck war zu zeigen, dass es in Ungarn Parteienpluralismus gibt. 3 Parteien hatten sehr ähnliche Namen wie die Oppositionsparteien, was sehr verwirrend ist für Leute, die nicht so gebildet sind und die sich nicht dauernd mit Politik auseinandersetzen. Das ganze Land war voller Poster von Parteien und PolitikerInnen, die niemand kannte. Das ist verwirrend. Auf der anderen Seite, die Regierungspartei Fidesz kontrolliert fast alle ungarischen Medien und dort lief dauernd Wahlwerbung für Fidesz. Wenn du also nur die großen staatlichen Medien konsumierst, dann wurdest du automatisch zum Fidesz-Wählenden, weil dort hast du nur positive Dinge über die Regierung gehört, auch wenn sie falsch waren.
You became automatically a voter of the Fidesz, because you can hear only positive things about the country, even if those are not true.
Zum Beispiel sei kaum über die steigende Arbeitslosigkeit gesprochen worden, kaum davon, dass Ungarn hoch verschuldet sei und es der heimischen Wirtschaft deutlich schlechter gehe als noch vor 4 Jahren. Die Regierung verstehe es gut, den Menschen ihre Sparübungen so zu verkaufen, dass sie sie als Gewinn betrachten.
So, for example, the Fidesz increased.
Fidesz hat die Mehrwertsteuer von 15% auf 27% erhöht. Das merken alle Leute. Beim alltäglichen Brotkauf merken sie das schon. Gleichzeitig hat die Regierung die Preise für Gas und Wasser gesenkt. Sie haben den Menschen also hier ein kleines Geschenk gemacht und das in einer groß angelegten Werbekampagne als riesigen Erfolg verkauft. Sie kommunizieren sehr gut. Aber meistens sagen sie nicht die Wahrheit.
So they are very good in communication. In one sense, mostly they lie.
So betrachtet der Staunin der triumphale Wahlsieg von Fidesz nicht wirklich, sagt Szabi Tóth. Die Regierung habe die letzten 4 Jahre alles daran gesetzt, nicht nur die bestehenden Gesetze, sondern auch die Verfassung x-mal zu ihren Gunsten zu verändern. Laut Szabi Tóth spielt es somit auch keine Rolle, dass die Regierungspartei jetzt die absolute Mehrheit hat im Parlament, welche es ihr offiziell erlaubt, die Verfassung zu ändern, weil die Verfassung habe Fidesz sowieso schon x-mal geändert. Was den Budapester Journalisten aber wirklich erstaunt und auch beunruhigt ist, dass die rechtsextreme Jobbik-Partei ihren Wählerstimmenanteil von knapp 17 auf über 20% steigern konnte.
Probably most of the Hungarians understand that the system is not fair.
Wohl die meisten UngarInnen verstehen, dass das aktuelle System nicht fair ist. Sie vertrauen den Parteien nicht, die in den letzten 20 Jahren das Land regiert haben. Die Linksparteien, die sozialistische MSP zum Beispiel, ist ein Kind der klassischen kommunistischen Partei von Ungarn. Für die meisten UngarInnen ist das keine vertrauenswürdige Partei. Die Jobbik profitierte vor allem von den ProtestwählerInnen. Das ist überall so. Viele Leute wenden sich den Radikalen zu, wenn sie Veränderung wollen.
Radicals. But come on, in the 21st century, who could even think that the chemical castration of gypsies and homosexuals could increase the income of the citizens of Hungary.
Aber kommen Sie, wie kann man davon ausgehen im 21. Jahrhundert, dass die Kastration von Roma und Homosexuellen die Einkommen der Leute steigern könnte? Können Sie sich das vorstellen? Im 21. Jahrhundert in Ungarn, da gibt es eine Partei, die 20% der Wählerstimmen gewinnt und die Roma, Juden und Homosexuelle kastrieren will. Das ist einfach Nonsens. Ich kann das nicht glauben, dass das in meinem Land passiert. Die rechtsextreme Jobbik hatte eine sehr clevere Kampagne. Der Parteichef ließ sich mit kleinen süßen Hündchen und anderen Tieren ablichten. Und auch wenn er sagt, er wolle ganze Minderheiten ausrotten, jemand, der junge Hündchen streichelt, muss ja ein gutes Herz haben.
You know, and even if he says that he would like to vote for the terminate of people, but he's such a good-hearted person, if he can stroke a puppet.
Die rechtsextreme Jobbik gewann fast so viele Stimmen wie das oppositionelle Mitte-Links-Bündnis. Die Koalition aus 5 liberalen, sozialdemokratischen und sozialistischen Parteien kam bei den ungarischen Parlamentswahlen vom Sonntag auf knapp 26%. Warum dieses Bündnis schlicht versagt hat, erklärt Sabitot folgendermaßen.
First of all, there was a 4-year-long negative campaign against all the leaders of this left-wing community.
Erstens gab es die letzten 4 Jahre eine massive Negativkampagne gegen alle wichtigen VertreterInnen dieser Parteien. Ein weiterer Grund war, vor einigen Jahren entstand in Ungarn eine Bewegung namens Milla, 1 Million Stimmen für eine unabhängige Presse. Das war, als die Regierung das neue Mediengesetz verabschiedete. Diese Milla-Bewegung hatte jedoch keinerlei Beziehungen zu den traditionellen Oppositionsparteien. Sie war komplett losgelöst von den Parteien. Diese Leute vertrauen dem politischen System nicht und gehen deshalb nicht wählen.
They could, you know, join to this whole election system.
Somit bleibt in Ungarn die rechtskonservative Fidesz weitere 4 Jahre an der Macht, sekundiert von der rechtsextremen Jobbik und einer zersplitterten, schwachen Mitte-Links-Opposition.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Info vom Dienstag, dem 8. April 2014 auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie am Mittwoch, wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilma Rall und Michael Spar. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karin Bachmann. Die wünscht euch allen einen gemütlichen Tag.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.